Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Einer ist nah an der Mannschaft dran, einer holt die Talente von außen und einer kümmert sich dann noch um die Patte. So ähnlich sieht die Arbeit aus beim Kompetenzteam beim VfL Bochum. Warum es aber nicht ganz so einfach ist und wie so ein Transfer eigentlich abläuft, darüber sprechen wir heute in der Sonderfolge Inside VfL.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, da sind wir wieder. Hier ist endlich die angekündigte Sonderfolge zum Thema Transfers beim VfL Bochum. Sprechen wir drüber mit Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Stefan Döring von der WAZ.
Guten Tag in die Runde.
Mein Name ist Annalena Fehltke von Radio Bochum. Und ihr habt uns direkt schon mal durchschaut. Wir haben euch am Dienstag eine Ankündigung gemacht, dass sich die Folge ein bisschen verschiebt. Jetzt ist heute Donnerstag. Und Ben hat tatsächlich kommentiert, wir warten doch, weil wir wissen, dass da was verkündet wird. Ja, könnten wir jetzt so verkaufen?
War so.
Alles klar. Wir haben fast auf die Minute getimt.
Es hat sich jetzt so ergeben, dass da tatsächlich was verkündet wurde vom VfL. Und zwar ein neuer Transfer. Daniel Hanslik kommt zum VfL Bochum. Was sind die Details?
Genau, wir hatten Anfang Mai, glaube ich, schon berichtet, dass der VfL an ihm konkretes Interesse hat. Jetzt ist es fix, hat heute den Medizincheck bestanden. Ist ein absoluter Wunschstürmer, den der VfL unbedingt haben wollte. Ist schon seit Monaten da dran, hat den durch alle Abteilungen laufen lassen, also mit allen Scouting-Dingen, die man so tut, da kommen wir gleich noch drauf. Unglaublich charakterstark soll er sein, hat in mehreren Gesprächen immer mehr begeistert, heißt es beim VfL. Uwe Rösler, der Trainer, aber auch die sportliche Führung legen ja jetzt unheimlich viel Wert auf Charakter, auf Mentalität. Also Daniel Hanslik gilt als einer, der vorangehen soll, will und nach Einschätzung aller kann und das in Kaiserslautern ja auch schon gezeigt hat, selbst in den Phasen, wo er nicht mehr Stamm war, wie in der letzten Saison. Da war er oft nur Joker. In der Saison davor, 5 Jahre hat er gespielt beim 1. FC Kaiserslautern, war er absolut gesetzt, viele Tore gemacht, viele vorbereitet. Ja, und ist halt sportlich halt, kommen wir mal zum Allerwesentlichsten vielleicht, sportlich halt auch, denke ich, ein Gewinn für den VfL Bochum, denn er kann sowohl auf der Hofmann-Position spielen als Stoßstürmer, als Neuner, kann aber auch als hängende Spitze spielen. In einer Art Doppelspitze kann er spielen, da hat er besonders gute Leistungen gebracht in Kaiserslautern, wenn ich da richtig informiert bin. Ist kopfballstark, ist robust und ist vor allem auch sehr, sehr laufstark. Ein absolutes Kernkriterium, gerade für den Rösler-Fußball, der sehr intensiv ist, der auf Pressing viel Wert legt. Selbst im Training müssen die Jungs fit sein, mehr als fit sein, fitter als andere, sage ich jetzt mal, als die Spieler bei anderen Teams. Ja, all das bringt Daniel Hanslik mit und ich freue mich auf ihn.
Ja, er gilt als Role Model, also als wirklich das Abbild, was die Verantwortlichen des VfL Bochum sich im Vorfeld für diese Position überlegt haben. Er, wenn man es auf den Kader der jetzt abgelaufenen Saison münzt, er kann die Onyeka-Rolle spielen, er kann die Marshall-Rolle spielen, er kann allerdings auch ja diese ergänzende Position oder ergänzende Rolle zu dem anderen fixen Transfer, Berkan Tas, spielen. Also es ist wirklich so ein flexibler Spieler, der in der Offensive auf fast allen Positionen auflaufen kann und es auch schon getan hat, der die Tore liefern soll, der die Assists liefern soll, der menschlich und charakterlich in der Kabine vorangehen soll. Also das ist wichtig zu betonen, dass er eben nicht, also er kommt als Neuzugang, ist aber schon sofort als Führungspersönlichkeit innerhalb dieser Kabine auch eingeplant, hat wirklich, Ralf hat es gerade schon gesagt, hat in Gesprächen für Begeisterung gesorgt anhand seines Charakters und das sind wirklich dann auch Faktoren, wo die Verantwortlichen des VfL Bochum sehr, sehr großen Wert legen. Er ist umworben gewesen von vielen Vereinen aus der zweiten Liga, aus dem Ausland. Also ich glaube, dass der VfL da tatsächlich den Stürmer oder den Offensivspieler gekriegt hat, den man sich gewünscht hat, den man wollte. ich will jetzt dieses Wort Mobile Striker nicht wieder benutzen, aber ja, er geht schon halt einfach in diese Richtung, ne? Weil er ist einfach flexibel einsetzbar. Und was wir noch nicht gesagt haben, also er hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Im Vertrag ist eine Option auf ein weiteres Jahr Verlängerung verankert. Und diese Option, so heißt es, ist relativ leicht zu erfüllen. Also kann man im Prinzip, wenn alles so eintritt, wie man sich das vorstellt, weil das ist ja immer, ne, es ist das, was man sich vorstellt. Und dann, ob es wirklich so funktioniert, ist bei jedem Transfer ja ein bisschen unterschiedlich. Bei ihm macht man sich, glaube ich, keine Sorgen an Vereinsstelle. Aber also, wenn alles so eintritt, dann ist es ein Vertrag bis 29.
Spannende Personalie auf jeden Fall. Und damit jetzt der dritte fixe Transfer beim VfL Bochum neben Çukay und Tass, der ja der erste war in der Reihe jetzt.
Genau, ergänzend noch für Tass könnte er, ist ein bisschen anderes Profil, ist noch weiter vorne angesiedelt, der Daniel Hanslik, als der Tass. Mhm. Aber theoretisch könnte er auch da spielen, also ist sehr flexibel. Theoretisch kann er sogar auf den Flügel ausweichen. Und diese Flexibilität ist ja auch etwas, was der VfL Bochum vermehrt oder stringent sogar in seinem Kader haben will. Zumal der Kader dadurch auch kleiner werden soll, was die etablierten Spieler angeht. Wir hatten letzte Woche ein großes Interview mit Uwe Rösler. Da hat er auch nochmal gesagt, ideal 23 etablierte Spieler plus 3 Torhüter plus die jungen Talente, wo man ja nicht genau weiß, wer es schafft, wer nicht. Genau, und damit dann genug Flexibilität da ist, muss fast jeder Spieler eigentlich auch 1, 2, 3 Positionen bekleiden können. Erhöht dadurch auch nochmal den Konkurrenzkampf auf mehreren Positionen.
Jetzt sind wir erstmal noch in der Transferphase. Lass uns nochmal drauf schauen, wie der VfL arbeitet in so einer Phase. Wir haben ja jetzt seit einiger Zeit diese Situation, hatten hier an der Stelle auch schon Simon Zoller sitzen, der uns es erklärt hat aus seiner Sicht des Dreiergespanns Geschäftsführer Sport, was es früher eben war. An der Stelle sage ich euch auch gerne nochmal das Interview mit Simon Zoller empfohlen. Der kann da gut aus seiner Sicht natürlich berichten, aber er ist nicht alleine. Der hat ja noch 2 Männer da an der Seite plus das Trainerteam. Also sind ja auch noch Jonas Schlefugt und Markus Brunschneider eben mit dabei. Was machen die eigentlich?
Also
gefragt.
Ich glaube, man kann es am besten anhand eines fixen Transfers einfach mal erklären.
Ja, gerne.
Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig für die Einordnung, wie beim VfL Bochum jetzt einfach gearbeitet wird. Ne? Es ist im letzten Jahr hatten wir einen Sportgeschäftsführer mit Dirk Dufner, der hatte sein Team mitgebracht. Und jetzt ist es eben ein richtiges Team, wo Hand in Hand gearbeitet wird. Und am Anfang von allem in dieser Transferphase steht das, was man in diesem Team erarbeitet hat als Attribute, was Spieler mitbringen sollen. Da hat der Trainer Wünsche zu eingebracht, also in dem Fall Uwe Rösler, hat gesagt, das ist die Spielidee, wie wir in der nächsten Saison Fußball spielen wollen. Und anhand dieser Dinge oder dieser Voraussetzungen sind Parameter geschaffen worden, die für den VfL Bochum in der neuen Saison bei Spielertransfers essentiell sind.
Vielleicht können wir eben zur Erklärung 2, 3 Kriterien nennen, die da eine wesentliche Rolle spielen. Also das ist die Physis, zum Beispiel eben die angesprochene Laufstärke und Intensität. Das ist eine Dynamik, die alle Spieler mitbringen sollen. Und das ist ein nach vorwärts denken. Uwe Rösler nennt das ja dann immer forward-minded. Und dann gibt es noch zig andere, teilweise auch positionsspezifische Kriterien dann, Größe, Tempo und so weiter.
Genau, dann geht's
wieder alle mit reingehen. Genau, aber das waren so 3 Kernkriterien, die für alle Spieler gelten.
Also das ist das, was das Trainerteam quasi sagt, das brauchen wir.
Genau.
Simon Zoller ist ja sowieso der am nächsten am Trainerteam und an der Mannschaft dran ist.
Ja.
Und wie läuft das dann auch innerhalb des Teams ab?
Dann läuft es dann gehen diese Parameter in eine Datenbank. Also der VfL Bochum hat via KI und Daten selbst ein Tool aufgesetzt, wonach einzelne Spieler gefiltert werden können. Anhand dieser Parameter, die im Vorfeld eben dann gesamtmannschaftlich als auch für einzelne Positionsgruppen oder einzelne Positionen, sei es Innenverteidiger, sei es ein rechter Flügel, sei es linker Flügel, Stürmer oder dann eben offensives Mittelfeld, Berkan Tass. Und anhand dieser Parameter ja, gibt es so eine Art Prioritätenliste, die dann beim VfL Bochum herrscht. Dann gibt es Spieler X, Y, Z und dann vielleicht noch Abstufungen darunter, die interessant sein könnten, weil die einzelne Parameter bedienen. Anhand dieser Spieler geht man geht die Scouting-Abteilung. Übrigens, da wird Christian Gamboa den Verein verlassen, haben wir heute vermeldet. Der wechselt die Seite, geht ins Beratergeschäft, aber das kurz am Rande. Geht die Scouting-Abteilung ins Videostudium von den einzelnen Spielern. Dann geht's. Vielleicht
darf ich einmal noch zur Erklärung, weil wir den Namen jetzt nicht hatten. Diese ganzen Datenanalysen und so, das läuft, du hast ja gefragt, was machen die eigentlich? Das läuft federführend von Markus Brunschneider. Der leitet das und ist dafür ja unter anderem geholt worden. Sein offizieller Titel ist, hilf mir, ich kann es mir immer nicht merken, Direktor Scouting, Recruitment und Data.
Wie genau. Kannst du den nicht merken? Das ist doch so griffig.
Ja, glaublich, ja. Aber wie gesagt, anhand dieser Daten, dieser Parameter gehen dann die Scouts ins Videostudium und in der laufenden Saison danach in ein Live-Scouting. Das heißt, die gucken sich die Spieler live an. Danach gibt es wieder eine Austauschrunde, wo dann auch der Trainer oder das Trainerteam nochmal hinzugezogen wird, wo es dann einmal vorgestellt wird, den und den Spieler haben wir jetzt für die und die Position ausgearbeitet. Und dann kommt man eben dazu, im offensiven Mittelfeld gab es in diesem Frühling Optionen Berkan Tass, Lars Kehl vom VfL Osnabrück, Kaito Misuta zum Beispiel von Rot-Weiß Essen, sind dann alles so Leute gewesen, die auf diesen Positionen unterwegs sind. Und dann hat man eine Prioritätenliste gemacht. Dann sind die Vereinsverantwortlichen, das ist dann Markus Brunschneider in erster Linie, der dann in den Erstkontakt geht mit Berater, mit Spielern. Dann ist es Simon Zoller spricht mit denen wird auch Uwe Rösler hinzugezogen und man kann sich eigentlich relativ sicher sein, spätestens wenn der Trainer mit den einzelnen Spielern spricht, ist man relativ weit mit den Spielern und weiß, den wollen wir oder den wollen wir nicht. Und anhand dieser Gespräche, die man dann führt, auch mit dem Umfeld des Spielers, weil es muss halt alles passen, ne? Also das eine sind die Daten, aber das andere sind die persönlichen Einstellungen des Spielers, des Umfelds und man will beim VfL Bochum einfach das Risiko minimieren, dass ein Spieler nicht funktioniert. Wir haben die Beispiele im letzten Sommer mit Ibrahim Sissoko zum Beispiel, der anhand von Daten, die zur Verfügung standen, gut zum VfL Bochum gepasst hätte, weil er einfach dieser Stoßstürmer, dieser echte Neuner ist. Ja, aber das passte dann einfach menschlich nicht. Er hat sich nicht in die Mannschaft integriert, er hat sich in Bochum nicht wohlgefühlt und solche Sachen versucht man einfach in persönlichen Gesprächen mit dem Spieler, mit dem Umfeld, mit Ex-Trainern, mit sportlich Verantwortlichen von anderen Vereinen abzuklopfen. Und das sind die Dinge, die im Hintergrund in dieser Vortransferphase passieren. Und bei Berkan Tass zum Beispiel, wir hangeln uns an diesem Beispiel entlang, ist man schon im Winter rangegangen und hatte geguckt, ob man ihn im Winter nicht sogar schon zum VfL Bochum holt. Er hatte nach unseren Informationen eine geringe Ausstiegsklausel gehabt im fünfstelligen Bereich. Also man hätte diese Option ziehen können, hat sich dann aber dafür entschieden, aus unterschiedlichen Gründen im Sommer diesen Schritt zu gehen mit TASS und ist immer wieder in Kontakt geblieben. Hat ein erstes Angebot abgegeben, dann ja war Berkan Tass nicht so gänzlich davon überzeugt, dann hat man andere Optionen wie zum Beispiel Lars Kehl aus Osnabrück vorangetrieben, um einfach abgesichert zu sein. Und wenn Option A nicht funktioniert, hat man Option B. Und das ist natürlich, es ist im Fußball so, ne, man geht immer mit zwei Optionen, ist das gleiche wie auf dem Arbeitsmarkt, ne, auch da gibt es immer mehrere Bewerbungsgespräche und am Ende wird sich für einen Kandidaten entschieden. Und bei Berkan Tass ist dann ausschlaggebend zum Beispiel gewesen, dass man als VfL-Delegation mit 6 Leuten nach Ostwestfalen, nach Ferl gefahren ist und den Spieler vom VfL Bochum überzeugen wollte. Schlussendlich hat er dann auch unterschrieben. Also es ist dann einfach wichtig aus VfL-Sicht, sich von diesem Spieler zu überzeugen und dem Spieler dann aber auch das Gefühl zu geben, wir wollen dich. Und gleich ist es, weil wir jetzt anfangs mit Hanslik angefangen haben, ist halt auch zum Beispiel bei Hanslik passiert.
Wird dann ja bei jedem so passieren oder so ähnlich.
So kann sich der VfL Bochum dann auch mal gegen etwas finanzstärkere Konkurrenz durchsetzen. Mit dieser Überzeugung, mit diesem gemeinschaftlichen Auftreten. Aber was ich natürlich auch sagen muss, natürlich spielt die Kohle auch immer eine Rolle.
An
Und ich wollte mal einwerfen, dass gerade bei den Erstgesprächen dann mit den Beratern Jonas Schlevogt dann auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Er ist der Direktor Recht und Personal. Er ist fürs Vertragswesen zuständig und konkret für die Vertragsverhandlungen dann. Er gilt mittlerweile in der Branche schon als knallharter, starker, zugleich sehr seriöser Verhandler. Soll dem VfL ja nicht schaden. Ja, der spielt halt da in diesen wichtigen Gesprächen eine sehr zentrale Rolle auch.
Wie schätzt ihr das ein? Funktioniert das über das Geldreden im Fußball? Also ist das, wird vorher einmal abgefühlt, wir haben grob die ähnlichen Vorstellungen, dann geht man noch mal ein bisschen in die Details und bis zum Vertrag dauert es dann nochmal?
Ja, also es ist de facto ja so, dass der VfL Bochum einfach auch mit einem Budget plant. Das soll in dieser Spielzeit oder in der kommenden Spielzeit ähnlich hoch ausfallen. So um die 20 Millionen plant man aktuell. Und dieses Budget gibt eben Ilja Kenzig als Geschäftsführer vor. Und innerhalb dieses Budgets gibt es dann Budget für die einzelnen Gehälter. Und darin muss sich dann zum Beispiel Jonas Schlevogt auch bewegen. Und deswegen, man weiß das ja immer mit Vertragsverhandlungen, man fängt unten an, der Spieler hat oben die Idee oder die Beratungsagentur hat oben die Idee und dann bewegt man sich aufeinander zu.
Oder eben nicht.
Das oder kann dann auch oder dann eben nicht. Ja. Dann gibt es dann eben keine Einigung, kommt auch vor. Deswegen der VfL Bochum wird auch nicht jeden Spieler bekommen, weil es nach wie vor so ist. Das hört man jetzt auch in dieser Transferphase wieder. VfL zahlt nicht so viel, wie es andere Vereine tun. Ob man nicht kann oder nicht will, das ja ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ist das Geld nicht im Überfluss da, auf der anderen Seite will man sich auch die Gehalts- und Kaderstruktur nicht versauen, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen muss man da immer so ein bisschen das Pendel halten.
Da kommen dann halt Faktoren wie Attraktivität des Vereins dazu. Dann wohnt man halt in Bochum oder Umgebung, statt, weiß ich nicht. Woanders.
Ja, aber Stichwort Finanzen, bei den Kriterien, die wir vorhin auch genannt haben, natürlich ist auch ein wichtiges Kriterium, dass der Spieler möglichst ablösefrei ist oder in einem sehr überschaubaren Rahmen eine Ablösesumme fällig wird. Und dass ein Spieler, der zum VfL Bochum geholt werden soll, natürlich auch realistisch sein muss. Also man kann ein paar Daten eingeben fürs Zentrum und dann kommt Leon Goretzka raus. Das macht man natürlich
nicht. Der will
nicht.
Doch.
Ist selbstverständlich eigentlich, aber nur um es nochmal zu betonen, dass es natürlich auch eine Rolle spielt.
Ja, also wir haben ich weiß jetzt gar nicht, welche Kamera, die Kamera. Ihr habt uns ja auch gefragt, wie sieht's aus, Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen, warum holt man nicht Cedric Itten?
Ja,
zum also Beispiel. Da muss man einfach auch als VfL-Fan realistisch sein. Cedric Itten spielt nicht in der Liga des VfL Bochum. Also der hat in Düsseldorf einen Vertrag damals unterschrieben, den hat keiner in Bochum. Der spielt jetzt mit der Schweiz bei der Weltmeisterschaft. Also der wird nicht in der zweiten Bundesliga für den VfL Bochum spielen und auch in der zweiten Bundesliga generell wahrscheinlich nicht bleiben, sondern ist schon relativ wahrscheinlich, dass er, wenn er in Deutschland bleibt, in der Bundesliga einen Vertrag unterschreiben wird. Also man muss immer schon realistisch bleiben.
Dazu käme ja auch, selbst wenn man solche Hochkaräter holen würde, wenn einer da so ein Topverdiener ist in der Mannschaft, das ist ja vielleicht für so ein Mannschaftsgefüge auch nicht immer die beste Option. Naja, wenn wir schon mal beim Geld sind, zuletzt hatte der VfL ja, wir haben ja schon vor Monaten beinahe, Wochen eher, darüber berichtet, dass Lenz nach Hoffenheim geht. Kajetan Lenz als Bochumer Eigengewächs hat seinen Abschied jetzt auch auf Instagram bekannt gegeben. Ist alles ganz offiziell auf jeden Fall. Damit verdient der VfL Geld und das nicht zu wenig. Aber dieses Geld kann man jetzt nicht eins zu eins eben nochmal reinstecken in neues Personal. Warum nicht?
Ja, zum einen, das ist ja schon lange klar, schließt der VfL nach Plan die Saison ja mit einem dicken Minus ab von 4,5 Millionen Euro. Da muss ein Teil des Geldes reingesteckt werden. Zum anderen sinken die Einnahmen in der kommenden Saison, vor allem beim TV-Geld, rapide. Letzte Saison, nach unseren Informationen, also für die jetzt abgelaufene Saison, gab es und gibt es rund 24 Millionen Euro. In der nächsten kann man nur noch mit so rund 18 Millionen Euro rechnen. Zumal jetzt der VfL Wolfsburg auch noch abgestiegen ist. Das hat den VfL auch nochmal 640.000 Euro brutto an TV-Geld gekostet.
Um das kurz einzuordnen, also das ist halt ein Spieler, ne? Also es ist ein Jahresgehalt eines Spielers.
Der Wolfsburger Abstieg.
Ja, eines guten Spielers.
Ja. Und genau, und wir hatten eben gesagt, der Etat soll trotzdem stabil bleiben. Das heißt, das Geld wird nicht, was ein bisschen verwechselt wird, das wird nicht investiert in Ablösesummen, in irgendwelche Horrende. Wie gesagt, könnte sein, dass hier und da mal eine kleine fließt, aber nicht allzu viel und möglichst gar keine. Aber das ein Teil der Lenz-Millionen fließt natürlich in den Etat, in die Gehälter des neuen Kaders. Sonst wären 20 bis 22 Millionen, erstens steht die Endsumme des Etats noch nicht hundertprozentig fest. Zweitens ist auch dann auch immer eine Frage, was man mitzählt. Zählt man die Beraterkosten zum Beispiel mit in den Etat rein oder nicht? Dann sind es eher 21, 22 Millionen oder 20. Aber so in dem Bereich, und da wird Bochum immer noch in der oberen Hälfte zumindest sein, in der zweiten Liga mit. Aber wie gesagt, das ist nur möglich durch die 10 Millionen, die in Raten auch noch gezahlt werden. Also die sind jetzt auch nicht von heute auf morgen am Konto, kann man nicht alles sofort raushauen, mit ein. Also es wird in den Kader sehr wohl davon was investiert, aber nicht, um es auf den Punkt zu bringen, in hohe Ablösesummen.
Was nicht heißen, also bevor jetzt hier wieder Panik ausbricht, der VfL Bochum ist auch schon gewillt, Ablösen zu bezahlen. Die werden dann allerdings nicht im Bereich von 4-5 Millionen liegen, sondern es wird dann vielleicht, also eine Million oder so ist dann schon hochgegriffen, sagen wir es mal so.
Müsste schon ein sehr guter Spieler sein.
Von dem müsste man dann überzeugt sein, aber dafür, das haben wir ja gerade besprochen, klopft man sehr, sehr viele Dinge ab und hab schon das Gefühl, dass da wirklich ein Team zusammenarbeitet von den drei besprochenen Direktoren mit Brunschneider, mit Schlefvogt, mit Simon Zoller, der zusätzlich ja auch das Talentwerk im Blick hat. Und das ist ja auch wichtig beim VfL Bochum, dass eigenen Spielern die Perspektive nicht verbaut wird, also dass man nicht vogelwild von außen Spieler dazu holt, sondern dass sich eine Mannschaft zusammenfindet, wo möglichst auch junge Talente durchstarten können. Gerade im Zentrum, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ist ein Moritz Göttlicher zum Beispiel einer, ist ein Tom Meyer einer, ist ein Lasse Isbruch jemand. Als Innenverteidiger kommt Gustav Schjott, der in der U19 letzte Saison gespielt hat und eben dann, als er aus Aarhus gekommen ist, oder als er gekommen ist zum VfL Bochum, Röster kennt ihn schon aus Aarhus, hat er halt auch diesen Anschlussvertrag für den Profibereich unterschrieben. Das sind alles Jungs, die sich zeigen sollen. Das wird nie außer Acht gelassen. Deswegen arbeitet beim VfL Bochum wirklich ein Team zusammen, das sich dann auch Unterstützung holt. Aus dem Präsidium beziehungsweise Aufsichtsrat zum Beispiel ist es ein Till Grönemeyer, der mit seiner Kenntnis in Sachen künstlicher Intelligenz und Datenverarbeitung das Team zusätzlich unterstützt. Es sind diverse Leute ringsrum, die dann auch mal um Rat gefragt werden, hier und da. Und schlussendlich wird einfach sehr, sehr viel miteinander gesprochen. Es wird eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen und dann macht nicht der Trainer das eine und ein Sportdirektor oder Geschäftsführer macht das andere, was nicht zusammenpasst, sondern man arbeitet wirklich konkret daran, Bausteine und Puzzle zusammenzufügen, um ein gesamtes Bild ergeben
zu lassen. Was übrigens nicht heißt, dass die sich immer alle einig sind, ne? Also da fliegen, soweit ich das von allen Seiten schon mal höre, auch schon mal die Fetzen und man ist völlig konträrer Meinung. Und dadurch kommt der ein oder andere Wechsel, den nur als Beispiel, sagen wir mal, die sportliche Führung gerne hätte, aber der Trainer nicht, dann auch nicht zustande. Denn am Ende müssen alle mit dieser Entscheidung zumindest leben können, sagen wir mal. Vielleicht nicht begeistert sein, aber leben können. Wenn der eine begeistert ist und der andere damit leben können, ist okay. Wenn der eine begeistert ist und der andere sagt, will ich auf gar keinen Fall, dann nicht.
Das könnte man natürlich auch als Nachteil daran auslegen, dass es auf so viele Schultern verteilt wird, aber Diskussion kann ja auch
an einen Transfer auch mal verhindern, aber am Ende, und die Bewertung können wir allerdings jetzt, also kann ich zumindest jetzt noch nicht vornehmen, ob es dann besser ist oder schlechter als allein Geschäftsführer, werden wir sehen, ne?
Ja, das ist ja sowieso ein Thema. Also schlussendlich, wir haben auch hier gesessen und haben gesagt, im Winter wurde gute Arbeit geleistet zum Beispiel. Jetzt ist dann, er hat zum Beispiel in Callum Marshall halt sehr, sehr gut angefangen, ist dann zwischendurch in ein kleineres Loch gefallen, hinten raus wieder okay Leistungen gebracht. Mikkel Rogneberg hatte Anpassungsprobleme in der Bundesliga, hat sich dann auch noch verletzt, in der zweiten Bundesliga hat sich dann auch noch verletzt. Das sind alles, also so eine Transferphase seriös beurteilen lässt die sich wahrscheinlich erst nach 3, 4, 5, 6 Monaten. Und das muss man eben im Sommer dann auch sehen. Also alle Leute, die jetzt geholt werden, man muss ihnen, auch wenn das keiner hören kann und keiner hören will, man muss ihnen Zeit geben, gerade weil dieser Umbruch halt wieder im XXL-Format ausläuft oder ausfällt. Man wechselt eben nicht nur auf 2, 3 Positionen, sondern es sind am Ende des Sommers sind es vielleicht 15 Positionen, die ausgetauscht werden. Mhm. Und das ist einfach krass, das muss man so sagen, auch für ein Trainerteam, da denen dann schnellstmöglich zu vermitteln, wie Fußball gespielt werden soll. Und deswegen sind diese Gespräche im Vorfeld so unfassbar wichtig. Und deswegen ist so unfassbar wichtig, dass diese essentiellen Parameter in diesen Datenbanken schon dann Leute ausspucken, die überhaupt dafür in Frage kommen. Weil es bringt dir nichts, zum Beispiel Mathis Clarissia zu holen, wie letztes Jahr im Sommer, der halt nicht einen dieser Faktoren bedient und dann in der nächsten Saison auch gar keine Rolle spielen wird. Also der kehrt zwar von seiner Leihe aus Portugal zurück, aber der wird nicht zur ersten Mannschaft gehören.
Alles nee, andere wird ja überraschen, das stimmt.
Steht ja eigentlich auch schon fest, dass einige Spieler, die noch unter Vertrag sind für kommende Saison, sportlich keine Rolle spielen werden, vielleicht wahrscheinlich sogar größtenteils gar nicht mittrainieren dürfen mit dem Kern des Kaders, also mit Uwe Rösler. Ob sie dann individuelles Training kriegen oder bei der zweiten Mannschaft, wird man sehen. Oder eben wechseln. Also die sollen wechseln, insbesondere Ibrahim Sissoko belastet halt auch den Etat. Und zumindest nach hinten raus wird es auch wichtig sein oder ist sehr wichtig für den VfL Bochum, dass er noch ein paar Spieler los wird, so hart das auch klingt. Aber aus Vereinssicht ist es halt so. Er muss noch einige Spieler auch abgeben. 13 stehen schon fest. 4, 5 kommen noch dazu, dann haben wir 18, also so 12 Transfers muss es geben, 3 haben wir jetzt.
Genau, 3 haben wir jetzt. Woran sollte denn jetzt noch positionstechnisch aus eurer Sicht das Team, das Dreiergespann und darüber hinaus, denn jetzt noch intensiv arbeiten in den nächsten Wochen? Welche Positionen müssen da noch bedient werden vor allem und gibt es denn vielleicht auch schon Namen?
Also wir haben auf jeden Fall die Positionsgruppe, die seit Winter bedient wird, ist die Innenverteidigung. Ja. Wir haben es letzte Woche auch schon mal gesagt, es soll einen Keyplayer geben, so wie man es so schön sagt. Also einen herausragenden, für Zweitliga-Verhältnisse herausragenden Innenverteidiger soll es geben. Man führt da nach unseren Informationen sehr konkrete Gespräche mit verschiedenen Spielern. Und da sind wir dann wieder dabei, wie auch im offensiven Mittelfeld. Ne? Also man hat mehrere Gespräche parallel, man klopft mehrere Optionen parallel ab. Und da muss sich dann eben zeigen, weil wenn wir davon sprechen, einen herausragenden Transfer für den VfL Bochum bedeutet auch, das sind Spieler, die haben andere Optionen. Für nicht jeden Spieler wird sich eine andere Option ergeben. Und dann will der VfL Bochum da sein. Und vielleicht kommt auch ein Spieler und sagt, ja, aber was ihr da gerade macht, ne, was ihr gerade auf dem Transfermarkt macht, das sagt mir zu. Da ist ein Spieler bei, den kenne ich. Und die Funktionen, die übernehmen, das ist gut. Und darauf warten vielleicht auch nochmal Spieler. Es hat sicherlich in den letzten Verhandlungen es war nicht schlecht, dass der VfL Bochum die letzten Spiele der Saison ganz gut bestritten hat. Ne, auch da hat der ein oder andere Transfer, der getätigt wurde schon, oder in Zukunft getätigt werden soll, gesehen, ja, da das funktioniert, so soll es aussehen, das ist gut, hier will ich spielen. Und also wie gesagt, Positionsgruppe Innenverteidigung ganz klar, nach unseren Informationen ist man bei einem jungen Innenverteidiger, den es geben soll, der auch schon im Profibereich gespielt hat, relativ weit. Da kann man vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Wochen schon mit dem Vollzug rechnen. Gleiches gilt fürs zentrale Mittelfeld. Auch da gibt es fortgeschrittene Gespräche mit mindestens einem Kandidaten. Hier können wir schon mal ausschließen, Ademi aus Aachen wird es nicht. Auch da zum Beispiel sind Gespräche geführt worden, mit dem Spieler, mit dem Umfeld, etc. Und dann ist man da eben nicht zusammengekommen. Ja, und da geht's,
sportlich hätte es gepasst, ne?
Genau. Aber
um es nochmal zu betonen, weil gerade am Anfang, als Markus Brunschneider und Simon Zoller und so übernommen haben, Till Grönemeyer im Präsidium, da hieß es ja, der VfL Bochum macht nur noch KI. Eben nicht. Das ist ein gutes Beispiel, dass dem nicht so ist, weil sportlich passte alles bei Faton Ademi. Ja. Finanziell hätte es nach unseren Informationen insgesamt gesehen auch gepasst. Aber von Mentalität, Charakter, Umfeld war man nicht überzeugt. So, damit ist Faton Ademi vom Tisch.
Genau, zum Beispiel. Aber das ist die Positionsgruppe, die neben der Innenverteidigung eben konkret bespielt werden soll. Und auch muss, gerade weil es da den großen Umbruch gab, und also mit Lenz ist weg, Bero ist weg, Mats Panevik zusätzlich verletzt, ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ansonsten,
Chokai Flügel ist da, Flügelstürmer noch, eher zwei als ein, würde ich sagen, auch wenn, vorhin schon gesagt, der ein oder andere beides spielen kann, im Zweifel, aber Uwe Rösler will natürlich noch den klassischen, schnellen Flügelstürmer auf jeden Fall noch haben. Da fehlt noch einer vorne, Stoßstürmer oder Angriffszentrum mit Hofmann, jetzt mit Hanslik und der ein oder andere, der da auch reinstoßen rücken könnte, wie ein Tass, als Doppelspitze zumindest, ist man gut aufgestellt. Luis Pick als Talent ist noch da, der vielleicht es ja schafft, weiß man nicht. Werden sehen, in der U19 gute Leistungen immer gebracht. Ja, dann sind wir durch, ne? Tor ist alles klar. Außenverteidiger, erstmal alles klar, wenn es so bleibt, wie es ist. Links gibt es drei Kandidaten. Rockneberg wird erstmal noch verletzt sein, aber Maxi Wittek ist wieder da und
soll zur Vorbereitung wahrscheinlich wieder da sein.
Ja, der junge Daniel Kolmo rückt nach und rechts haben wir Oliver Olsen, der auch links spielen kann. Das ist diese Flexibilität wieder, die ich vorhin angesprochen habe. Kaspar Koschierski ist da. Also Außenbahn defensiv ist erstmal keine Not.
Dann schauen wir noch auf die Jugend, aber nicht mehr heute. Denn wir sind ja so ein bisschen im Sommerrhythmus auch angekommen und jetzt auch im Zwei-Wochen-Rhythmus. Jetzt versprochen auch. Innerhalb der nächsten zwei Wochen kommt nochmal eine Folge, aber jetzt eben über den Sommer nicht mehr. Nächste Woche, wir steigen quasi in den Wochenrhythmus wieder ein, wenn der VfL das auch tut, also wenn der VfL wieder trainiert. Und ja, eben am 8. Juni voraussichtlich geht's dann um das Talentwerk, um die Jugend, wie der VfL da arbeitet. Und da könnt ihr wieder einschalten. Wird uns freuen zumindest.
So, und Geduld mitbringen.
Danke.
Bis bald, macht's gut.
Ciao, ciao, ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.